gibt keinen schöneren Platz als den in der Gegenwart Gottes. Amen. Ich bin jedes Mal absolut begeistert, wenn ich mit Gemeinde zusammen einfach vor dem Thron Gottes ankomme und dann auch weiß, dass wir gemeinsam angekommen sind. Und es ist einfach schön, wenn man einfach weiß, Gott ist hier. Und wenn er in unserer Mitte ist, dann sind wir auch hoffentlich dafür bereit, dass etwas Neues geschieht in unserem Leben. Denn da, wo Gottes Gegenwart reinkommt, da verändert sich was. Da bleibt es nicht so, wie es vorher war. Auf jeden Fall ist das in meinem Leben so, oder? Ich habe jetzt gerade schon so den Predigttitel ja verraten, worum es heute Abend gehen soll. Und ich hoffe, ihr stört euch nicht an dem Grün und auch nicht an dem Ortschaftslogo da unten. Übrigens, wenn ihr nicht wisst, was das bedeuten soll, wir sind ja hier eine Gemeinde mit 4 Standorten. Die Ortschaft ist einer davon, deswegen hat das Logo da seine Berechtigung. Ja, ich möchte heute Abend einfach ein paar Gedanken mit euch teilen unter diesem Titel, Du bist wertvoll. Und ich hoffe, dass das für dich nichts Neues ist heute Abend. Ich hoffe, dass es etwas ist, was du hoffentlich schon weißt. Ich weiß allerdings auch, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es in meinem Alltag nicht immer so gefühlt ist. Faktisch kann man sich irgendwie eine ganze Menge Dinge zusammenreißen, wie wertvoll ein Mensch ist. Das hat ja mal einer die Rechnung aufgestellt, irgendwo nach dem reinen Materialwert des Menschen zusammengesetzt aus Kohlenstoff, Wasser und ich weiß nicht, was da alles bei rauskommt. Und das, was dann letzten Endes an Wert dabei rauskommt, ist vernichtend. Aber das macht nicht unseren Wert aus. Was ist es, was unseren Wert als Menschen ausmacht? Und ich sag mal, den wichtigsten Aspekt möchte ich gleich mal einfach zu Anfang nennen, weil das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt, als ich es einmal verstanden habe. Nämlich, ich bekomme meinen Wert dadurch, dass die wichtigste und größte Person des Universums mich liebt. Und sogar so sehr liebt, dass er seinen Sohn ans Kreuz gegeben hat, damit ich leben kann. Und das gilt nicht nur für mich, sondern das gilt für dich auch. Und was Größeres und was Schöneres und was Besseres kann es auf dieser Welt nicht zu erleben geben, als dass es einen solchen Gott gibt, der sagt, ich liebe dich, weil du da bist. Und das ist das größte und das schönste Erlebnis, was man überhaupt haben kann. Und ich möchte darüber hinaus noch ein paar Gedanken mit euch teilen, was ja mir einfach groß geworden ist, was noch dazu kommt, warum Gott einfach auch sagt, du bist wertvoll in meinen Augen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass du wertvoll bist, weil Gott dich gemacht und gewollt hat. Dass du hier bist, ist kein Zufall. Dass du lebst auf dieser Erde, ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was deine Eltern über deinem Leben ausgesprochen haben. Ich kenne genug Leute, die gesagt haben, ich bin ein Unfall. Nein, bist du nicht. Sondern du bist da, weil Gott dich gewollt hat. Du bist da, weil Gott einen Plan für dein Leben hat. Und es gibt nichts Größeres und nichts Schöneres, als dass Gott über deinem Leben ausspricht. Du bist gewollt. Und du bist geliebt. Und das ist etwas, was unser ganzes Denken, unser ganzes Verständnis schon mal absolut auf den Kopf drehen kann. Und das Ganze gilt nicht nur für unser Inneres und für unser Dasein, sondern das gilt auch für unser Äußeres. So, jetzt wird's spannend, ne? Sag mal, wer von euch guckt in den Spiegel und sagt, das finde ich klasse? Halleluja, es sind ein paar da, die sich jetzt auch noch trauen, sich zu outen. Ja, also das ist mal nicht so selbstverständlich in einer Welt, wo die Wartezimmer bei Schönheitschirurgen rappelvoll sind. Weil irgendwelche Leute meinen, dass sie dem, was Gott eigentlich an Schöpfungsabsicht dahingelegt hat, dann meinen davon noch irgendetwas, jetzt hätte ich beinahe gesagt, verschlimmbessern zu müssen. Aber genau so ist es ja eigentlich. Wenn du anfängst, an dem rumzudoktern, was Gott eigentlich mal an Schönheit in dich und in deine Anlagen hineingelegt hat, ja Mensch, meine Güte, wer sind wir denn, dass wir A, meinen, daran rumfuschen zu müssen und B, sag mal, welchen Idealen läufst du denn da hinterher? Wer hat die denn hingestellt? Wer hat denn gesagt, dass man heute, es heißt Nullmodel sein muss als Frau? Sag mal, wenn du das in deinen Genen drin hast, dass du irgendwie nicht zunehmen kannst und so weiter, hey, alles gut. Aber ansonsten, das als Schönheitsideal hinzustellen, ganz ehrlich, ich finde das ein Klappergerüst. Der normale Mensch sieht doch anders aus, oder? Und es liegt die Schönheit einer Person niemals im Äußeren, sondern einfach das, was du in deiner Persönlichkeit, auch in deinem leiblichen Dasein mitbringst. Das ist eine Einheit. Sag mal, das, was wir hier in unserer westlichen Welt die ganze Zeit machen, nämlich Leib, Seele und Geist zu trennen und zu sagen, so, denn der Mensch besteht aus diesen drei Einheiten, das ist ja ein griechisches Denkmodell. Das jüdische Denkmodell, das hebräische Denkmodell kennt das überhaupt nicht, sondern da ist ein Mensch immer als ganze Einheit da. Und du kannst es nicht voneinander trennen. Und wenn Gott sagt, ich habe dich gewollt, so wie du bist, dann heißt das auch, so wie du bist. Und ich rede jetzt nicht von Krankheit und von Dingen, die jetzt irgendwie verändert wurden oder von Unfällen oder wie auch immer. Hey, dass wir alle wissen, dass es eben auch äußerliche Umstände geben kann, wo sich dann irgendwie auch mal was zum Negativen verändert. Ja, das ist so. Und das will ich jetzt hier auch gar nicht als positiv hinstellen. Aber ich rede jetzt mal von ganz normalen Entwicklungen. Übrigens auch Altern gehört dazu. Irgendwann sind die Haare weg bei den Männern. Irgendwann sind sie grau, manchmal auch weiß. Ja, ihr habt noch gut lachen da hinten, das ist mir klar, ne? Warte mal ab, das kommt bei euch auch noch. Ihr wisst, wo ich hin will. Ja, bitte lasst es uns so annehmen, wie Gott das eben in uns hineingelegt hat. Und bitte lasst uns auch da nicht dran rummäkeln, weil das bringt uns wirklich beim besten Willen nicht weiter. Und in Jesaja 64, Vers 7, da steht sehr deutlich, nun aber bist du Herr, unser Vater, wir sind der Ton und du bist unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner Hände. Und ich sag mal, das als gegeben anzunehmen und zu sagen, danke Herr, Psalm 139, den könnt ihr euch zu Hause gerne nochmal zu Gemüte führen, weil ich denke mal, das ist wahrscheinlich viele von euch den kennen werden. Wenn nicht, nimm dir deine Bibel mal zu Hause und lies diesen Psalm mal und bete den mal für dich durch. Da steht unter anderem, ich danke dir, Herr, dass ich wunderbar gemacht bin. Übrigens, manche sollten sich das mal auf den Spiegel kleben und dann wirklich tatsächlich mal so lange durchbuchstabieren, bis du das von Herzen mitbeten kannst. Hilft unglaublich bei der Selbstannahme. Weil wenn du das mal durch die Sicht Gottes siehst, dann hilft das auch ungemein, dich selber anzunehmen, so wie du bist. Stimmt das? Und deswegen möchte ich einfach auch hier mal so ein Plädoyer setzen, auch gerade was das Äußerliche angeht. Bitte lehne das Werk seiner Hände nicht ab. Weil Gott sich auch manches Mal was dabei gedacht hat. Ich meine, ich kann es mir jetzt ein bisschen drastischer formulieren, ne? Auch so mit dem Wort Gottes, Jesaja 45, Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter irrenden Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du oder dein Werk? Er hat keine Hände. Upsa. Würdest du Gott das sagen? Besser nicht. Weil ich sag mal, er ist in Kontrolle über das, was geschieht. Und da, wo Dinge krank sind, da, wo auch manches Mal Sachen irgendwo schieflaufen, ich weiß, dass Gott eine heilende Hand für uns bereit hat. Ich habe selber in meinem Leben erlebt, dass Gott auch in mein Leben heilend eingegriffen hat, da wo Dinge nicht in Ordnung waren. Ich meine, ich habe es mit 18 selber hingekriegt, mein Leben fast zu beenden mit einem Autounfall, den ich selber verschuldet habe und habe mir meinen rechten Oberschenkel so dabei zertrümmert, dass der Arzt 3 Tage überlegt hat, ob er mir das rechte Bein nicht abnimmt. Ich bin sehr froh, dass ich noch beide Beine habe. Und wenn ich heute damit mit Einschränkungen leben muss, indem dass ich damit heute keinen Sport mehr machen kann. Leute, ich habe 2 Beine, Halleluja, ich preise meinen Herrn dafür. Und die Frage ist, worauf hast du deinen Blick? Auf dem, was alles nicht funktioniert oder worauf du dankbar sein kannst? Upsa. Ich komme Ihnen jetzt erzählen, ich habe noch so ein paar Punkte vor mir. Ich hoffe, ich kriege das alles irgendwie noch gebacken heute Nachmittag oder heute Abend. Aber Tatsache ist, Gott hat dich gewollt, er liebt dich so, wie du bist und er nimmt dich an, so wie du bist und das solltest du auch tun. Das ist dasjenige, was ich damit sagen möchte. Und Gott hat dich gemacht und gewollt und er will dich auch noch weiter formen. Und jetzt rede ich mal vor allen Dingen an deinem inneren Menschen. Ich glaube, dass Gott noch einen Plan hat mit unserem Leben und du kannst alt werden wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. Stelle fest, heute mit meinem Alter, wo eine 5 da vorne steht, Gott hat immer noch Dinge, die er an mir, mit mir dran arbeiten und die er noch mit mir verändern will, weil Gott mich gewollt hat, weil er mich gemacht hat und weil er sagt, ich habe immer noch einen Plan mit dir. Und das hört nicht auf. Aber wisst ihr was? Das begeistert mich. In unserem gesellschaftlichen Kontext gehörst du irgendwann zum alten Eisen. Nicht mehr vermittelbar, heißt es dann bei der Arge. Oder wie man das jetzt auch immer nur bezeichnen mag. Wisst ihr, bei Gott gibt es keine Arbeitslosigkeit. Und wenn ich dann manchmal solche Sätze höre, auch gerade von den Älteren, ja, das Einzige, was ich ja kann, ich kann nur noch beten. Nur noch? Hey Leute, wisst ihr, was sich durch Gebet alles verändert? Oder wo das Schönste und das Stärkste, was wir haben auf dieser Welt, ist Gebet. Denn durch Gebet bewegt sich der gewaltige Arm Gottes. Leute, wenn eine Gemeinde sich zum Beten trifft, hat das mehr Effekt, als wenn sich die UNO trifft. Weil unser Herr wirklich Dinge verändern kann. Und lasst uns bitte daran festhalten. Und es heißt nicht nur noch. Und egal wie alt du bist, es gibt immer wieder Begegnungen mit Menschen, wo Gott dich gebrauchen kann. Wisst ihr, die wertvollsten Begegnungen, die ich in meinem Leben hatte, waren oftmals mit alten Menschen. Zwei von denen, die ich jetzt gerade so in meinem Kopf habe, sind mittlerweile längst beim Herrn. Aber einer davon, jedes Mal, wenn ich eine Begegnung mit ihm hatte, bin ich ermutigt von ihm weggegangen. Weißt du, du kannst Leute mit deiner Gegenwart ermutigen und du kannst ein Ermutiger sein oder du kannst ein Miesepeter werden. Auf dem Weg ins Alter hinein hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst dankbar oder du wirst bitter. Lass uns bitte dafür sorgen, dass wir ein dankbares Herz haben und dass wir Menschen ermutigen, die den Weg noch vor sich haben. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist so schön, wenn man eben sehen kann, nein, es ist nichts mehr groß, was wir mit unseren Händen tun können, manches Mal. Aber da, wo eben noch alles möglich ist, bitte lasst uns unseren Blick darauf haben, was Gott eigentlich in uns angelegt hat. Ihr merkt da meine Leidenschaft drin und er will uns weiter formen. Und das ist ein Teil einfach von Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet ja nichts anderes als Lernender zu sein und zu bleiben und auf dem Weg zu sein, das zu werden, was Gott schon in uns sieht. Und wenn wir uns mit unserem Leben dahin geben, Herr, du darfst mit mir das tun, was du dir vorgenommen hast, dann heißt das, ihn formen zu lassen. Und jetzt habe ich hier einen etwas längeren Text, auch wiederum aus dem Alten Testament. Und ich habe jetzt gerade schon dieses Bild gebraucht aus dem Kontext heraus mit dem Ton und dem Töpfer. Auch hier geht's weiter mit diesem Bild. Und zwar mit einem Text aus Jeremia Vers 18, Vers 1 und folgende. Und übrigens, wenn ich jetzt so dieses Bild mit dem Ton und dem Töpfer da vor mir habe, dann sehe ich mich wieder als Schüler in einer Realschule im Werkunterricht. Ich weiß nicht, wer von euch mal mit Ton gearbeitet hat. Du kriegst da irgendwie so einen Tonklumpen serviert, nasse Erde, und dann sollst du was daraus formen. Ich weiß nicht, wer das von euch mal mit einer Töpferscheibe versucht hat. Leute, egal, was ich damit angefangen habe, hinterher sind immer ein Aschenbecher geworden. Und ich habe nicht geraucht, verstehst du? Weil alles das, was ich damit versucht habe, ist in den Binsen gegangen. Aber wenn Gott anfängt, etwas zu formen, glaub mir, er weiß, was er tut. So, und unter diesem Vorzeichen gehen wir mal in diesen Text rein. Jeremia 18, Abvers 1. Das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich nicht mit euch ebenso verfahren wie dieser Töpferhaus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Ich möchte es gerne heute mal auf uns übertragen. Ich stelle fest, wenn Gott aus unserem Leben etwas formen möchte und wir uns ihm hingeben, dann ist er in der Lage, das zu tun, was er will. Die Frage ist, geben wir uns dem hin oder nicht? Und trotzdem ist jetzt hier dieser Passus drin und sie es missriet in der Hand des Töpfers. Und ich habe mich damit lange beschäftigt. Da habe ich gesagt, wie kann es sein, dass irgendetwas missrät? Ist das Unfähigkeit des Töpfers oder was ist das? Und ich habe mich damit mal länger beschäftigt und dann habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, die öfter an so einer Töpferscheibe sitzen und das auch perfekt beherrschen. Und die haben mir gesagt, ja, das kann schon mal passieren. Und zwar dann, wenn irgendwelche Verunreinigungen im Ton sind. Wenn da irgendwelche Dinge und Substanzen drin sind oder härtere Brocken drin sind oder vertrocknete Sachen drin sind oder Steine drin sind oder irgendetwas, wo du gerade dabei bist, es mit den Händen zu formen und dann kommst du an so eine harte Stelle und auf einmal geht da und dann fliegt der auseinander. Ich sehe, dass es dann in diesem Fall nicht an der Hand des Töpfers liegt, der nicht in der Lage wäre, das zu formen, sondern an den Verunreinigungen, die im Ton sind. Und dann denke ich, jo, das passt auf mein Leben. Wenn ich sehe, dass in meinem Leben Dinge missraten sind, dann waren es oftmals Sachen, wo ich ganz ehrlich hinterher sagen musste, da gab es einen Anteil in meinem Leben dran, dass ich da auch ganz kräftig mit dran rumgewirkt habe, nämlich Dinge, wo ich mich nicht komplett meinem Herrn hingegeben habe. Aber das, was dann geschieht, und das ist auch der Trost, der in solch einer Bibelstelle drin liegt, ist, dass der Töpfer dann nicht den Ton nimmt von der Scheibe runter, kratzt den da runter, klumpt den zusammen und schmeißt ihn in die Ecke und sagt, taucht nix, sondern er fängt wieder von Neuem an und die Form, die daraus wird, wird vielleicht anders als das, was vorher geplant wird. Aber Tatsache ist, der Töpfer bleibt am Werk. Wisst ihr, ich sag's mal so, ich glaube, dass ich heute nicht mehr im A-Plan meines Schöpfers bin. Weil der A-Plan manches Mal nicht funktioniert hat aufgrund meiner Halsstarrigkeit. Ich glaube auch nicht mehr, dass ich im B- oder C-Plan bin. Und ich glaube auch, dass Gott, wenn wir bei Z angekommen sind, mit A, B wieder anfängt. Aber Tatsache ist, Gott hört nicht auf, solange du nicht sagst, ich will nicht mehr. Und das gibt unserem Leben auch wiederum einen unendlichen Wert. Gott sagt, ich werde meine Liebe und meine Zuneigung zu dir niemals zurückziehen. Und ich werde nicht aufhören, mit dir zu arbeiten, solange du dich jedes Mal wieder neu auf diese Scheibe legst. Solange du immer wieder neu sagst, Herr, ich kann doch nichts anderes als nur in deiner Gegenwart zu leben. Seid ihr noch da? Ein weiterer Punkt. Du bist wertvoll, weil du eben ein auserwähltes Werkzeug in Gottes Hand bist. Und wenn ich jetzt hier sage Werkzeug, wenn ich jetzt gerade vom Ton und dem Töpfer weggekommen bin, und jetzt hier vom Gefäß auf Werkzeug umsteige, dann ist das erstmal ein Werkzeug, ist ja eigentlich was anderes als ein Tongefäß. Tatsache ist aber, dass ich mich habe belehren lassen müssen darüber, dass im Hebräischen das erstmal das Gleiche ist, weil es gibt eben diese beiden eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 9, Vers 15. Hier geht's um das Griechische, aber ich habe mir sagen lassen, eben, dass es im Hebräischen das Gleiche ist. Nämlich diese Übersetzung, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, in meinem Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als vor Könige und Söhne Israels. Und ein auserwähltes Gefäß steht da genauso in der alten Elberfelder Übersetzung. Und es ist das gleiche griechische Wort. Und es ist tatsächlich dasselbe. Übrigens, das ist hier gesagt, als der Ananias zu dem Saulus, der zum Paulus geworden war, hingeschickt wird und Jesus das über ihm ausspricht. Er hat gesagt, er ist mir ein wertvolles Gefäß, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug in meiner Hand. Und das darfst du wissen, du bist ein auserwähltes Werkzeug in der Hand Gottes, da wo du dich ihm auslieferst. fühlst du dich immer so? Habe ich nicht gesagt. Und ein Werkzeug ist auch nicht permanent im Einsatz, habe ich auch in meinem Leben festgestellt. Aber es gibt die Momente, wo Gott sagt, jetzt. Kennst du diese Gott-Momente in deinem Leben, wo Gott einfach sagt, so, jetzt will ich dich einsetzen. Wo du einfach weißt, jetzt hier, zu diesem Augenblick, zu diesem Moment, ist es das Beste, was ich tun kann, dem Willen meines Gottes zu gehorchen. Und dann gibt es nichts Schöneres, kein besseres Lebensgefühl wird es jemals geben, als zur richtigen Zeit das Richtige zu tun und zu wissen, Gott setzt mich jetzt in diesem Moment hier ein. Und das gibt unserem Leben einen Wert. Ist das jeden Tag wieder neu so? Nein, ich sage das nicht, dass das irgendwo jeden Tag, wenn du deine Sockenschublade öffnest, dass der gottgegebene Moment ist, dass er dir sagt, welche Farbe deine Socken heute haben sollen. Davon rede ich nicht, sondern ich rede davon, dass Gott uns immer wieder diese Momente schenkt, wo du genau weißt, ich bin jetzt genau in dem Moment dabei, den Willen Gottes für mein Leben zu tun. Und du bist ein auserwähltes Werkzeug in seiner Hand. In Philipper 3, Vers 12, da steht, ich jage aber danach, dass ich auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Und das Bild, was mir dann sofort vor meinem geistlichen Auge aufploppt, ist das einer Zange. Nämlich, dass Gott mich ergreift und ich das ergreife, wozu ich ergriffen worden bin. Ich gedacht, das ist doch nur schön, ein Bild von einer Zange in der Hand Gottes zu sein, oder? Das sind doch die wunderbaren Momente, wo du einfach weißt, dass Gottes Hand durch dich agiert. Gott hat übrigens auf dieser Welt deine Hände, deine Füße, deine Zunge, um das umzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Und dadurch bekommt dein Leben einen unglaublichen und unendlichen Wert in dieser Welt. Ich glaube, dass wir das wirklich tatsächlich bis ins Ende verinnerlichen sollen. Ein weiterer Punkt, du bist wertvoll und kannst ein Gefäß zur Ehre Gottes sein und bleiben. Und hier möchte ich gerne mal auf eine Stelle im Neuen Testament eingehen, und zwar aus dem 2. Timotheus, Kapitel 2. Da steht, aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Und das ist etwas, was mich total begeistert, auch wiederum auf dieses Gefäß hin, nämlich ein Gefäß zur Ehre zu sein, weil Gott mich dazu ausersehen hat, ein Gefäß für ihn zur Ehre zu sein. Hier steht sehr klar und sehr deutlich, dass wenn sich jemand von Ungerechtigkeit reinigt, er dann ein Gefäß zur Ehre ist. Und ich bin davon überzeugt, jeder, der die Gnade Gottes einmal geschmeckt hat, jeder, der weiß, was uns durch das Kreuz vergeben ist, der weiß, dass er nichts mehr mit Ungerechtigkeit zu tun haben will. Du willst nicht mehr in Ungerechtigkeit leben, stimmt's? Und dann heißt es eben auch, dass wir ein Gefäß zur Ehre sein dürfen und sein können. Und hier steht jetzt, dass wir uns reinigen sollen. Das heißt, ich übertrage es mal in die heutige Zeit. Es gibt die Momente, wo du einfach mal in die Spülmaschine gehen solltest. Es gibt die Momente, wo du dich einfach reinigen lassen darfst. Und zwar von dem Blut Jesu am Kreuz. Ich hatte mal eine Phase, da war meine Brille kaputt. Und wenn du mir meine Brille abnimmst, dann laufe ich im Kreis. Ja? Ich ohne Brille, das ist nicht gut. Und das, was mir dann passiert ist, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Ganz tapfer. Ich habe auch alles an seinen Platz getan. Hatte nur einen furchtbaren Nachteil. Die hatte noch nicht gespült. Weißt du, wie ätzend das ist, wenn du dreckiges Geschirr aus dem Schrank holst, wenn du die Brille wieder aufhast? Und dann weißt du ganz genau, was es bedeutet, dass Gefäße zur Unehre sind. Was meinst du, wie peinlich das ist, wenn du irgendwelches Geschirr aus dem Schrank holst, dann ist womöglich noch jemand Fremdes dabei und das Zeug ist dreckig wie Hulle. Ihr versteht das Bild. Ja, brauche ich nicht weiter erklären. Wisst ihr, ein Gefäß zur Ehre zu sein, bedeutet eben, in diese Reinigung reinzukommen und dass Gott mich dann gebrauchen will, kann, wenn er mich gebrauchen will. Und das bedeutet, mich immer wieder auf seine Reinigung auszusetzen, dass ich dann also auch zu seiner Ehre eingesetzt werden kann, nämlich als ein strahlendes und sauberes Gefäß, dann in diese Momente hinein, wenn er das von mir will. So, ich werde das jetzt nicht weiter ausschmücken, sondern ihr versteht den Gedanken dahinter. Und deswegen, es geht nur über einen einzigen Weg, nämlich über diese Herzensentscheidung, Herr, ich möchte und ich will mich dir und deinem Willen ausliefern. Ich möchte, dass dein Wille in meinem Leben zum Zug kommt. Und das hat was mit einer echten Herzensentscheidung zu tun und nicht mit einer äußerlichen, mit einem äußerlichen Anstrich. Es geht nicht darum, das Äußerliche so hinzustellen, als wäre es so, als wäre alles in Ordnung. Und alles strahlend darzustellen, als wenn alles in Ordnung wäre, aber im Inneren ist es nicht, sondern es geht um eine Wesensveränderung. Wisst ihr, wenn die Bibel über Heiligkeit spricht, wenn die Bibel über Heiligung spricht und auch über dieses Thema Gefäße zur Ehre und zur Unehre, dann heißt es vor allen Dingen, dass etwas auf Seite gesetzt ist für besondere Dinge. Abseits vom Profanen hin zu etwas Besonderem. Und das ist es, wozu Gott uns einsetzen will, nämlich zu etwas Besonderem. Und das sind dann die Momente, wo Gott uns dann in dieser Herrlichkeit, in dieser Reinigung eben auch herstellt, in die Form, die er einsetzen will. Und in Sprüche, und ich liebe die Sprüche, in Sprüche 26, Vers 23 steht, Silberglasur über ein irdenes Gefäß gezogen, so sind feurige Lippen und ein böses Herz. Upsa. Ja. Es geht nicht darum, um irgendwelche äußeren Dinge und tolle Reden und was weiß ich, sondern es kommt zu einem großen Trugschluss, wenn dahinter das Herz nicht gereinigt ist. Und das Einzige, was du tun kannst und das, was du tun sollst, ist dein Herz immer wieder Gott hinhalten und zu sagen, Herr, bin ich noch da unterwegs, wo du mich haben wolltest? Ich mache jetzt hier einen Punkt. Und ich würde ganz gerne mit euch zusammen beten. Und ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere Punkt dabei war, wo du für dich heute Abend ein Stück weit erkennen kannst. Ja, es ist wahr. Ich bin wertvoll, weil Gott eben mit mir die Dinge tun kann, die er sich vorgenommen hat. Weil ich ein Teil davon sein kann, Gottes Plan in dieser Welt umzusetzen. Weil die größte Person des Universums seine Liebe über mir ausgießt. Wollen wir zusammen beten? Halleluja. Jesus, ich danke dir einfach für deine Gegenwart. Ich danke dir, du guter Heiliger Geist, dass du heute Abend gesprochen hast. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du Herzen berührst. Es geht nicht darum, Dinge intellektuell zu verarbeiten und Sachen zu verstehen mit unserem Kopf. Es geht vor allen Dingen darum, dass unser Herz Dinge erkennt in deiner Gegenwart, in deiner Nähe. Und so wie Egbert es eben schon im Lobpreis gesagt hat, Herr, wir wollen diese Begegnung haben, dir in die Augen zu schauen und deinen liebevollen Blick auf uns zu sehen und einfach zu wissen, danke Herr, dass wir bei dir gern gesehen sind. Danke Herr, dass du der Gott bist, der uns will, der uns gewollt hat zu aller Zeit und der uns annimmt, immer dann, wenn wir uns wieder auf diese Töpferscheibe legen und sagen, Herr, mach du das aus meinem Leben, was du daraus machen willst. Danke, Herr, dass alles das, was du da machst, für mein Leben eine Wertsteigerung darstellt. Danke, Jesus, dass wir das so wissen dürfen, dass wir das so annehmen dürfen. Und danke, Herr, dass heute Abend wieder neue Entscheidungen hier getroffen werden, einfach dir enger nachzufolgen als jemals zuvor. Danke dafür, Jesus. Amen.